Vielleicht haben Sie Lust, einmal wieder in alten Büchern zu blättern. Haben Sie so ein Buch mit Biografien? Paul Fleming, der mit 31 Jahren starb an einer Epidemie in Hamburg, dann kurz nach seiner Rückkehr von diesen gefahrvollen Reisen, der bittere Enttäuschungen erlebt hat, hat eine Braut zurückgelassen, bevor er zur Reise aufbrach, und hat das schöne Volkslied gedichtet, ein getreues Herz zu wissen, dass es das Höchste wäre. Und als er zurückkam, hat ihn anderen geheiratet. Aber an der Treue Gottes hat er nicht gezweifelt. Der Treue Gottes hat er nicht gezweifelt. Und ein Zeuge des Glaubens auch, ein Lied, das einzige Reiselied, das uns auch begleitet auf schwierigen Strecken. Bin ich in wilder Wüste, so bin ich doch bei Christe, und Christus ist bei mir. So schön, wie wir auch im Gesangbuch einen Schatz haben. Ich habe heute für diesen Sonntag Rogate einen Abschnitt ausgesucht, über den sonst nicht gepredigt wird, weil ich da Ihnen einiges zum Gebet deutlich machen will. 2. Könige 19, von Vers 10 bis Vers 19. 2. Königbuch, Kapitel 19, von Vers 10 ab. Da herrschte in Jerusalem ein Mann, der Gott vertraut hat, Hiskia. Und Gott lässt ihn dennoch in schwere Bedrängnis kommen. Das macht Gott gerne, dass er seine Leute auch durch Tiefen führt. Der König von Assyrien zieht mit einer großen Militärmacht vor Jerusalem. Und der Glaube des Hiskia wird getestet. Es kommt, darüber haben wir früher einmal gepredigt, zu einem großen Wunder der Befreiung. Die Belagerungsarmee muss abziehen, weil sie in einen anderen Krieg hineingezogen wird. Aber die belagerte Stadt Jerusalem kann sich nicht freuen, denn der König von Assyrien schreibt einen Brief. Er sendet Boten zu Hiskia und ließ ihm sagen, und nun beginnt unser Predigtext: So sprecht zu Hiskia, dem König von Juda, lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt, und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckten, und du allein solltest errettet werden? Haben die Götter der Völker, die von meinen Vätern vernichtet sind, sie errettet, Gosan, Haran, Rezef und die Leute von Eden, die zu Telasar waren? Wo ist der König von Hamat, der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim, von Hena und Avan? Und zählt also dieser Assyrerkönig alle besiegten Länder auf voll Stolz und sagt, dieses lächerliche, kleine und schwache Jerusalem wird doch nicht allein sich auf Gott verlassen können, das wird doch nichts. Als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn und betete vor dem Herrn und sprach, Herr Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der Herr gesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götzen ins Feuer geworfen, denn es waren nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein, darum haben sie sie vertilgt. Nun aber, Herr unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Herr, zeig uns, was Beten wirklich ist. Amen. Ich verstehe gut, wenn Spötter über den christlichen Glauben lästern und sie lustig machen. Wie oft haben wir die Berichte gehört, wie etwa in Staaten, in denen die Gottlosigkeit sogar das Regierungsprogramm bildet wie in der Sowjetunion, dann Leute hinstehen und sagen, das hat uns geärgert, wie da die Christen sich versammeln und zu etwas beten, was es doch überhaupt nicht gibt. Ist doch Unsinn, was beten die eigentlich an? Und um ehrlich zu sein, vor einem Menschen, der bewusst unchristlich ist, ja sogar gottlos, muss man ja Respekt haben. Er ist jedenfalls konsequent. Unverständlich ist nur, wie viele Menschen bei uns in einer seichten Christlichkeit leben. Man müsste sich eigentlich mal klar machen, wie ist denn das? Hört Gott wirklich Gebet? Oder ist das nur ein Selbstgespräch, das ich da führe? Und wenn man heute manche Punkte hat im christlichen Glauben, wo die Zweifler einsetzen und sagen, ich habe Zweifel an diesem und an jenem vom christlichen Glauben, dann würde ich immer wieder sagen, ich würde gar nicht so weit gehen. Fangen wir doch beim Gebet an. Wer versteht das denn? Da betet hier einer und da irgendwo anders in einem fernen Kontinent betet ein anderer. Und Gott soll das hören, dieses Reden von uns. Irgendwo liegt einer jetzt im Krankenhaus und betet. Gott soll das hören. Der christliche Glaube ist verrückt oder man glaubt. Dazwischen kann es eigentlich nichts mehr geben. Wir sollten uns Gedanken machen, was ist das überhaupt um das Beten? Vielleicht so eine Beruhigungspille. Gestern Abend wurde der Torwart vom deutschen Fußballmeister Werder Bremen gefragt, ob er auch eine Macke hätte. In Fußballern heißt Macke, also dass er so einen Fimmel hat. Und er sagt, natürlich habe ich das, also wenn es bei mir mal nicht richtig läuft im Tor, dann wechsle ich die Handschuhe oder die Farbe vom Pullover. Und wenn ich dann die richtige Farbe habe, dann bin ich erfolgreich. Und dann sagte die Frau so nett, die ihn interviewt hat, naja, jeder Mensch hat ja so seinen Aberglauben. Und so wird in unserer Welt auch toleriert, dass die Christen auch so eine Macke haben. Und sagen, die haben eben so einen blöden Fimmel, dass sie glauben, wenn sie da beten, dass da irgendwas dabei rauskommt. Der eine glaubt, dass der 13. dem Unglück bringt, der andere meint, Beten hat eben auch Erfolg. Alles auf seine Weise. Ist das mit unserem Beten vielleicht auch so? Eine Macke? Stellen Sie doch einmal Ihre Freunde an diesem Thema. Und ich möchte Sie heute Morgen bitten, dass wir uns gegenüber ganz ehrlich sind. Hat Beten überhaupt Sinn? Ich wundere mich beim Bibellesen immer, dass Gott uns zum Beten auffordert. Ich könnte mir vielmehr vorstellen, dass Gott sagt, also so viel wie möglich könnt ihr auch aus eigener Kraft leisten, sonst werdet ihr doch faul. Strengt euch möglichst an und schafft mal tüchtig und bloß in wirklich wichtigen Dingen oder bei den seelischen Dingen, die so ab der Brusthöhe kommen, dürft ihr mich überhaupt anrufen. Für die weltlichen Dinge braucht ihr mich nicht überhaupt bemühen. Ich bin dafür nicht zuständig, die könnt ihr ja eh mit eurer Hand umtreiben. Nein, wo Sie in der Bibel lesen, wo Sie auch lesen, Sie werden überall nur finden, dass Gott Sie auffordert, dass Gott Sie drängt, dass Gott sagt, rufe mich doch an. Und zwar in allen Dingen, bittet stets, immer, fort, ohne Aufhören. Gott will in allen Dingen unseres Lebens bemüht sein, so ernst nimmt Gott das Gebet, dann muss ja was dahinter stecken. Es ist nicht von uns erfunden, sondern Gott ist der, der uns zum Beten Mut macht und der uns auffordert zum Beten. Und ich bin heute Morgen der Überzeugung, dass unter uns viele sind, die meinen, sie seien auf dem Weg des Glaubens und sie können erst jetzt wieder merken, wie weit sie abgeirrt sind. Nämlich unser Gebetsleben ist oft ganz müde und schwach geworden. Ich möchte Ihnen zeigen, was Beten ist an drei Teilen, die wichtig sind. Das erste, das Beten heißt, das Herz vor Gott ausschütten. Das Herz vor Gott ausschütten. Vielleicht sind wir Männer besonders stolz, und wollen nicht zugeben, dass wir Hilfe brauchen. Es war so nett jetzt mit amerikanischen Missionaren in Indonesien. Die haben mich was gefragt und sagten sie, ach nein, Sie sind ja Deutscher und Deutsche geben nie zu, wenn sie was nicht wissen. Interessant, dass das die anderen Völker schon wissen. Die Deutschen sagen immer, wenn man sie fragt, weißt du, wie das geht, dann sagen sie ja, auch wenn sie gar nicht wissen, wie es geht. Weil sie nicht zugeben wollen, wenn sie was nicht können, wenn sie eine Schwäche haben. Und das trifft vielleicht für uns Männer noch einmal besonders zu, dass wir kaum zugeben wollen, dass wir an vielen Stellen nicht weiterkommen. Darum müssen wir uns den Hiskia noch einmal genau ansehen. Das war keine Flasche. Das war ein mutiger König, der die Verantwortung für Jerusalem wahrgenommen hat, wie vorher noch keiner. Und vor allem hat er sich zum ersten Mal erlaubt, wirklich auf Gott zu vertrauen. Hat alle anderen diplomatischen Brückenbaue abgebrochen und hat nur versucht, Gott zu vertrauen. Und darin ist er erst recht in Not gekommen. Sicher hat das viel Kritik in seiner Beraterumgebung ihm eingebracht, dass sie sagten, siehst du, es ist eben doch riskant, wenn man sich auf Gott verlässt. Und dieser mutige, kühne König Hiskia wird so tief gedemütigt. Vorher hat ja noch der Abgesandte des assyrischen Königs an der Mauer hinaufgerufen, hat gesagt, ich könnte ja euch Pferde geben, ihr hättet ja nicht mal Soldaten, um sie draufzusetzen. Was habt ihr denn überhaupt noch? Ihr habt ja nichts mehr zu essen. Und dann sagt er auf so eine obszöne Soldatensprache, dass man es hier nicht wiedergeben kann. Und der König sagt schließlich, könnten Sie nicht in einer anderen Sprache reden, dass meine Soldaten das nicht hören? Dann lachen die und sagen, wir wollen dich doch bloßstellen vor deinen Soldaten. Du bist eine jämmerliche Figur und das als König. Und wenn ein Mensch so gedemütigt wird, dann ist das bitter. Aber jetzt fällt auf, dass Hiskia das Beten erst richtig lernt in dieser Tiefe. Und die Tiefen gehören in unserem Leben dazu. Sie brauchen nie zu sagen, du verstehst mich nicht. Die Bibel versteht dich. Weil die immer wieder erzählt, dass die größten Durchblicke des Glaubens passiert sind, ganz, ganz weit unten. Ich denke, der Hiskia hat viel gebetet, auch vorher. Aber sein größtes Gebet hat er in dieser dunkelsten Stunde gebetet. Und dann wird ihm der Brief noch überbracht von den Boten und er reißt ihn auf und da reicht einfach seine Kraft nicht mehr. Und was er jetzt tut, das war ja im Grunde eine Kapitulation. Stellen Sie sich mal vor, einer unserer Regierenden in Bonn oder in den Landesparlamenten, der würde vor seinen Untergebenen zugeben, dass er nicht mehr weiter weiß. Das darf er einfach nicht. Die müssen bis zum Ende müssen die durchspielen. Wir sind die Starken, wir wissen immer wieder weiter. Es ist ja eigentlich schlimm, dass wir so unbarmherzig sind. Dieser Hiskia kann nur noch hinaufgehen in den Tempel. Und fällt vor Gott nieder. Und dieses Niederknien ist ein Zeichen seiner völligen Verzweiflung, seiner Hilflosigkeit und seiner Ohnmacht. Wenn Sie wissen wollen, was Beten ist Ausdruck unserer totalen Hilflosigkeit. Ja, kann ich nicht auch beten, wenn ich noch viel weiß? Sie dürfen immer beten. Aber richtig beten können Sie erst, wenn Sie hilflos sind. Ich bin der Überzeugung, dass Sie viel Grund haben, hilflos zu sein. Wenn Sie einmal Ihr Leben wirklich im Lichte Gottes ansehen, dann werden Sie auf viele Punkte stoßen, wo Sie sagen, ich kann ja gar nicht Gott dienen. Ich bin ja gar nicht der Mensch mit dem reinen Herzen. Ich bin ja so treulos. Das Beten fängt ja erst richtig an in dieser letzten Not, wo man einmal sieht, ich bin am Ende mit meinen ganzen Möglichkeiten. Es ist für das Beten gar nicht wichtig, ob Sie alles verstehen. Wie das alles geht. Und oft hängen unsere Zweifel damit zusammen, dass wir das intellektuell nicht schaffen und nicht meistern. Ich war jetzt auf meiner Ostasienreise fasziniert, was die moderne Technik uns ermöglicht. Da kann ich einen lieben Brief schreiben zum Verlobungstag meiner Frau und gebe den in den Telefax rein und die nimmt ihn zur gleichen Sekunde drüben raus im Büro in der Schickstraße, Telefax und kaum mehr als eine doppelte Briefgebühr. Das macht die Technik heute möglich. Wie viele Möglichkeiten hat erst Gott, um das Gebet derer zu hören, die zu ihm rufen? Das muss ich gar nicht verstehen, wie das im Einzelnen läuft. Und auch völlig unwichtig ist, was sie fühlen, wenn sie beten. Das ist oft so, dass wir beim Beten völlig verzweifelt sind. Und auch ich denke, dass dieser König Hiskia flatternde Nerven hatte. Er war gar nicht beruhigt und vielleicht war er auch gar nicht von dieser großen Geborgenheit des Glaubens umgeben. Das ist gar nicht wichtig, was wir fühlen. Hauptsache, dass er mit Gott spricht. Jetzt möchte ich Sie fragen, willst du überhaupt beten? Über den ganzen Schwierigkeiten deines Lebens. Bei mir dauert das manchmal ganz lange, wo ich im Stolz meine, jetzt drückst du es doch noch selber durch. Und dann wird alles schwieriger. Besonders kompliziert ist dann immer, wenn wir mit Menschen in solche ganz unlösbaren Konflikte geraten. Dann darf ich rufen. Ich darf schon vorher rufen, aber darf immer wissen, wo es gar keine Lösung mehr gibt, wo alles verzweifelt ist. Bei Hiskia war es so, sofort als der Brief kam, nieder, breitete ihn vor Gott aus. Gebet ist das Herz vor Gott ausschütten. Heute haben wir den 8. Mai. Wer denkt von den Älteren nicht dran zurück? Der Augenblick, als der schreckliche Zweite Weltkrieg zu Ende war. Und dann wird es uns erst wieder bewusst, was haben wir für Gebetserhörungen erlebt. Da waren Männer in der Kriegsgefangenschaft. Frauen haben über Monate oder gar noch länger nichts gewusst, wo die Männer sind. Lebt er noch? Haben zu Gott geschrien. Die Geschichte der Gebetserhörungen ist so machtvoll. Sie sollten auf dem Nachhauseweg und heute noch die Gelegenheit benutzen, um anderen zu erzählen, wie Gott in ihrem Leben tausendfach unglaubliche Wunder geschenkt hat auf das Gebet hin. In Hunger und Angst und Not und als die Bomben fielen und als man verzweifelt war und nicht mehr weiter wusste. Wir haben am Montag unsere Kirchengemeinderatssitzung gehabt. Wir planen ja zur Eröffnung unseres Waldheims. Unser Bauvorhaben liegt seit Monaten gestoppt da durch zwei Einsprüche von Nachbarn. Und wir geben es nicht auf, Gott zu bitten, dass wir unser Ferienwaldheim machen können. Wir stehen so oft mit dem Rücken zur Wand da, auch in unserer Gemeindearbeit. Und das will Gott, weil nicht unser Können und unser Vermögen das ist und unsere Leistung, sondern der Herr allein. Gib Gott Raum. Das erste war das Herz ausschütten vor Gott. Zweitens, gib Gott Raum. Was passiert denn eigentlich beim Beten? Was passiert denn da? Jetzt wollen wir das anschauen, wie der König Hiskia betet. Er macht das Erste, er breitet einfach die Not vor Gott aus. Ganz simpel. Wir brauchen das Herr Gott gar nicht im Großen erzählen. Er weiß genau, was wir haben und was uns bekümmert. Alle Details kennt er bestens. Aber dann spricht er große Worte. Du bist doch allein Gott. Wer dieses schöne Buch von Hallesby kennt, dem norwegischen Theologieprofessor, das schönste Buch übers Gebet, der erinnert sich, dass er ja diesen Punkt ganz eindrücklich macht. Beten heißt, Jesus in unser Leben eintreten lassen. Die meisten Beter denken gar nicht daran, dass darin ja das größte Wunder liegt. Wir sind ganz verzweifelt und voller Angst und wissen nicht, wie das ausgehen soll. Und in dem Augenblick, wo wir anfangen zu beten und nur sagen, Herr, da kommt doch schon anfangsweise die Ruhe über uns. Er ist wirklich der Herr und nicht der Krebs. Er ist Herr. Er ist auch Herr meines Todes. Er ist auch Herr, der den Schlüssel hat zu dem Herzen von schwierigen Menschen. Er kann auch meine Berufsprobleme lösen. Gott ist es, ein Kleines über Silber und Gold zu gebieten. Das ist so groß, wenn Sie einmal anfangen zu beten, konkret vor einem schwierigen Behördengang. Für Kinder, mit denen Sie nicht fertig werden und erleben, beim Beten, bevor Sie noch etwas sehen, er ist Herr. Nun sagen Sie, aber das setzt ja gerade meinen Zweifel ein. Ich habe ja im Augenblick meines Betens Angst, ob das wirklich noch so ist, ob nicht die Not, die mich bedrängt, größer ist als Gott. Und das ist schön, dass eigentlich das Gebet die Bibel neben sich braucht. Beten kann man nur richtig über der aufgeschlagenen Bibel, wenn man dann die Psalmen liest oder auch nur ihr Gesangbuch dann zur Hand nehmen. Und dann lesen Sie all die großen Worte. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und plötzlich ist ihre Krankenstube verwandelt und sie sehen nicht mehr die weißen, kahlen Wände, sondern sie sehen die Freundlichkeit Gottes, die sie umgibt. Ich möchte Sie immer wieder warnen, dass Sie jetzt auch hier nicht zu schnell warten, dass das in Gefühlen sich umsetzt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Gefühle die Fülle haben, aber der Glaube ist so mächtig, dass er das einfach aus dem Wort Gottes glauben und fassen darf. Und wichtig ist auch die Mahnung der Bibel, dass wir heilige Hände aufheben ohne Zweifel, dass wir Gott anrufen und ihm Raum geben, dass er in unser Leben eintreten darf. Manche, die ab und zu auch uns fragen, warum macht ihr es denn in euren Gottesdiensten so, dass wir hier frei beten? Ich möchte mal zu dem Thema ganz offen reden. Ich geniere mich auch, so wie Sie sich genieren, wenn ich vor anderen beten soll. Und da hat man ja eine ganz normale Scheu, denn das Beten ist ja das Intimste. Das am meisten unter der Scham liegendste. Sie empfinden ganz richtig. Das ist ja ihr unmittelbarster Ausdruck ihres Menschseins, wenn sie mit Gott, dem Vater im Himmel, reden. Und da hat man natürlich Bedenken, kann man das im Gottesdienst so tun? Besonders haben wir in unseren Kirchenbüchern so wunderbare Gebete. Die sind so gewaltig und groß von der Formulierungskunst und von der deutschen Sprache und von dem Lobpreis Gottes und von ihrem biblischen Gehalt. Und dennoch möchte ich Ihnen an dieser Stelle einfach Mut machen, einfach zu beten. Ich weiß, die anderen Gebete sind viel, viel schöner. Jetzt machen Sie es genauso. Ich freue mich manchmal in einer Gebetsgemeinschaft, wenn einer zum ersten Mal anfängt und vor lauter Nervosität sich vielleicht verhaspelt und dann vergisst noch am Ende das Amen zu sagen. Im Himmel ist Jubel über dieses Gebet. Manche werden mich jetzt verdächtigen, dass ich die Formlosigkeit zum Prinzip erhoben hätte. Nein, nein. Das Gebet hat etwas von diesem Notschrei an sich. Und keiner soll denken, dass das Wohlformulierte das Größte ist. Die schönsten Gebete in der Bibel sind noch Verzweiflungsrufe gewesen. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst, eines sterbenden Mannes, der neben Jesus am Kreuz hing. Und ähnliche Rufe, das ist Beten, das hört Gott, wo es unmittelbar und so ursprünglich über unsere Lippen kommt. Darum, Sie dürfen das gar nie mehr denken. Sie hätten irgendwas in der Form falsch gemacht. Man kann gar nichts falsch machen. Und Jesus hat uns die Kinder als Modell hingestellt. Nur das ist schlimm, wenn Sie nicht beten wollen. Wenn Sie sagen, ich bin so schüchtern, ich habe am Krankenbett nicht gebetet. Beten Sie doch. Und sagen Sie, ich kann es bloß ganz einfach tun. Oder ich nehme den Liedvers und will den Ihnen beten. Nehmen Sie andere mit und dann beten Sie so, wie Sie es tun können, aber ohne Zweifel und rufen Sie den Namen des Herrn an und erleben Sie es, wie Gott uns hier eine ganz wunderbare Hilfe schenkt. Gib Gott Raum im Gebet, ist plötzlich so, dass Gott eintritt mitten in unsere Not. So war es bei Hiskia. Und dann noch das Letzte, wir beten zu seiner Ehre. Das Herz vor ihm ausschütten, das können Sie behalten. Gott Raum geben und dann zu seiner Ehre beten. Nun haben natürlich Zweifler und Kritiker immer dann uns so im Verdacht und sagen, Die wollen ja immer einen Beweis von uns haben, einen schlagenden Beweis. Und wir sagen, Gott will keine Beweise, aber er gibt viel Bestätigungen. Und wir können viel erzählen, aber die wollen ja so einen naturwissenschaftlich abgesicherten Beweis. Und was wir schon erlebt haben an großen Wundern der Heilung, es sitzen viele unter uns, denen die Ärzte das nie mehr zugetraut hätten, dass sie heute so frei von Krankheit unter uns sind. Das dürfen wir auch sagen. Und trotzdem wollen wir gar nie uns auf diese Ebene begeben, dass wir Gott mit den Mitteln der technischen Beweise zu sichern versuchen. Der Unglaube wird doch nicht Gott die Ehre geben. Darum geht es gar nicht um die Beweise, und die verdächtigen uns dann, die Kritiker, und meinen, wenn wir sagen, dass alle Gebete zur Ehre Gottes sein müssen, das sei für uns so ein Hintertürchen, um uns herauszureden. Das stimmt nicht. Sondern wenn wir sagen, das Gebet soll zur Ehre Gottes sein, dann wissen wir, dass in unserem Leben nichts gut sein kann, was Gott nicht will. Wie sollten wir etwas gegen Gott wollen? Das werden Eltern ihren Kindern auch nicht geben. Wenn Kinder Wünsche haben, die Kinder krank machen oder sie verletzen, wird man sagen, nee, du kriegst das Messer nicht. Es wird dir zum Schaden. Dass Gott uns viel im Leben nicht gegeben hat, um das wir oft auch heiß gebeten haben, das ist oft auch Gottes Geheimnis. Aber hier betet dieser Hiskia: Errette uns, damit alle Menschen deine Herrlichkeit sehen, damit die Menschen etwas ahnen von der Größe Gottes. Wir wollen uns daran erinnern lassen, dass unsere Gebete zur Ehre Gottes dienen sollen. Und allen Kritikern sei es gesagt, gerade umgekehrt ist es, unser irdisches Leben soll von A bis Z Gottes Ehre widerspiegeln. Wir beten in aller Krankheit, Herr, zu deiner Ehre. Wie du es willst. Du weißt, was mein Herz wünscht, aber zu deiner Ehre. Stopp, die Frau Meier, die holt jetzt schon wieder die Kinder, jede saß gleiche noch. Wir brauchen noch 5 Minuten, da kürzen wir nicht ab in so einem wichtigen Punkt. Stehen die Kinder da und dann fällt es wieder weg. Ich habe gesagt, erst 10 vor halb kommen die Kinder. Also, sondern das ist so wichtig, zur Ehre Gottes soll mein Leben dienen. Wenn Sie Idea lesen, ist nicht ganz so wichtig wie die Bibel, aber doch auch wichtig zu lesen. Da war so ein wunderschöner Artikel zum Muttertag drin über unsere Frau Angelika Steeb. Beim Bügeln beten. Wissen Sie, das ist so schön. In allen Dingen Gott anrufen. In allen Dingen. Mir ist das immer wieder bewegend. Bei der kleinsten Autofahrt in der dritten Welt, da sitzt so ein Chauffeur, den sie dann haben in seiner Landessprache, der legt den Gang nicht ein, bevor er nicht betet. Und wir hätten erst recht Grund dazu, wenn wir uns mit 160 Stundenkilometer auf die Autobahn wagen. Wissen Sie, dass das uns wieder so erfüllt? Herr, wir gehen an den Schreibtisch hin, wir haben Entscheidungen zu fällen, da sitzen unter uns Leute, die fällen in einem kurzen Handstrich Entscheidungen über Millioneninvestitionen. Andere, die haben in ihrem Amt große Entscheidungen über Menschen zu fällen. Herr, zu deiner Ehre möchte ich doch das Richtige tun. Ich möchte doch nicht, dass die Firma pleite geht. Herr, hilf mir. Das ist doch schön, dass es zur Ehre Gottes sein kann. Und dann darf ich sagen, ich möchte nicht bloß eigensüchtig meine Wünsche erbitten. Alles, was er tut, das tut alles im Namen Jesu. Und darum beten wir. Und darum können wir auch gerne von Gottes annehmen, wenn er uns durch lange Zeiten des Wartens oft führen kann. Aber das ist so groß. Der Herr ermuntert uns zum Beten. Und das Beten ist so einfach. Du kannst beten. Und der Herr will, dass du betest. Bete doch. Rufe ihn doch an. Und sag ihm, was dich bewegt. Und schütte das Herz vor ihm aus und gib ihm Raum und bete ihn an. Das Gebet darf eigentlich gar nicht mehr abreißen. Vom frühen Morgen bis in die Nacht hinein und dann, wenn wir schlafen, vertritt uns der Geist mit unaussprechlichem Seufzen. Das ist die Geborgenheit der Christen. Amen.